Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Die Politik der neuen Grenzen zeigt Wirkung. Gestern war der erste Tag seit Beginn der Flüchtlingskrise, an dem kein Schutzsuchender die Grenze von Österreich nach Deutschland passiert hat. Viele Länder entlang der Balkanroute lassen nur noch ausgewählte Flüchtlinge durch oder machen gar komplett zu. Wie Ungarn, das erste Land, das sich abschottete. So schaffen diese Staaten ihre eigenen Fakten, für sich genommen eine Atempause, aber alles andere als eine Lösung des Problems. Unser Korrespondent sah auch hier an der ungarisch-serbischen Grenze heute keinen einzigen Flüchtling, was aber nicht bedeutet, dass es hier keinen Flüchtling mehr gibt. Till Rüger über die Flucht im Verborgenen und die dunklen Geschäfte der Schlepper.
175 Kilometer Stacheldraht, die ungarische Lösung des Flüchtlingsproblems. Wir sind unterwegs an der serbisch-ungarischen Grenze bei Szeged. Was die Regierung lobt, zeigt bei genauerem Hinschauen Schwachstellen, Löcher im Zaun. Jeden Durchbruch müssen die Grenzsoldaten mit einer roten Markierung versehen und schnell wieder flicken. Inzwischen gibt es tausende solcher Löcher. Allein am vergangenen Wochenende meldete Ungarn den Aufgriff von über 500 Flüchtlingen, die den Zaun überwunden hatten. Die Route von Serbien durch Ungarn scheint reaktiviert zu werden, jetzt allerdings mit Hilfe von Schleppern, so der deutsche Leiter des UNHCR in Belgrad.
Weil jetzt viele, die keine legale Möglichkeit mehr sehen, in die Hände von Kriminellen getrieben werden und dementsprechend ausgebeutet werden. Und das sehen wir täglich.
Angesichts schärferer Durchlasskontrollen sind es vor allem Menschen aus den Maghreb-Staaten und Afghanistan, die jetzt wieder Schlepper für den Weg durch Ungarn anheuern. Ein ähnliches Bild in den Bergen an der türkisch-bulgarischen Grenze. Hier ist der neue 240 Kilometer lange Sperrzaun fast fertig. Modernste Überwachungstechnik und jetzt auch bulgarische Soldaten sollen den illegalen Übertritt von Flüchtlingen verhindern. Doch auch hier steigt die Zahl der Aufgriffe. Derzeit sind es bis zu 300 täglich, so inoffizielle Zahlen. Der Chef der Grenzpolizei beobachtet seit Anfang des Jahres einen Strategiewechsel bei den Schleppern. Es werden nicht mehr kleine Gruppen möglichst heimlich über die Grenze geschleust. Inzwischen haben wir 20 bis 40 Flüchtlinge, die sich sammeln und dann fast gleichzeitig über die Grenze kommen. Alle aus einer solch großen Gruppe wieder einzufangen, sei für die Grenzbeamten fast unmöglich. Einige kämen immer durch. Zurück an der ungarisch-serbischen Grenze. Nach kurzer Suche finden wir auch hier einen solchen Sammelpunkt in einem abbruchreifen Haus, nur einen Steinwurf von den ungarischen Grenzschützern entfernt. Hier warten nachts die Flüchtlingsgruppen mit ihren Schleppern auf eine günstige Gelegenheit. Doch auch die ungarischen Grenzbeamten haben das Haus inzwischen unter Beobachtung. Sie wissen, ihr Job wird so schnell nicht überflüssig. Migration hat ihre eigenen Regeln. Sie sucht sich stets den Weg des geringsten Widerstandes und das ändert sich ständig. Sobald wir reagieren, wenn uns eine Stelle auffällt, dann reagieren die Flüchtlinge genauso schnell. Je schärfer die Kontrollen, desto höher der Preis für den illegalen Grenzübertritt. So verdienen viele mit, erst am Bau des Zauns und dann an den illegalen Flüchtlingen.
Ungarn gehörte einst zu den Staaten, die den Traum vom grenzenlosen Europa verwirklicht hatten. Mit dem Schengen-Abkommen, durch das sich Menschen in Europa frei bewegen können, ohne an den Grenzen aufgehalten zu werden. Ungarn hat an der Außengrenze des Schengen-Raums bereits einen martialischen Grenzzaun errichtet. Doch nun haben auch innerhalb des Schengen-Raums 7 Mitglieder der EU die Schlagbäume wieder rausgeholt. Auch wegen der Terrorgefahr, vor allem aber wegen der Flüchtlinge. Statt auf grenzenlose Gemeinschaft setzen immer mehr Länder auf begrenzende Nationalinteressen. Auch deshalb rangen heute die EU-Innenminister in Brüssel darum, welche Richtung die richtige ist. Und um die Frage, ist im brüchigen Haus Europa überhaupt noch ein gemeinsamer Weg möglich? Vor allem für Griechenland geht es so jedenfalls nicht mehr lange weiter. Christian Feld.
Flüchtlinge willkommen, hat jemand auf den Container gesprüht. Die Realität ist alles andere als fröhlich bunt. Flüchtlinge im Hafen von Piräus, angekommen von den Hotspots auf den Inseln. Wann und wie es für sie weitergeht, ist ungewiss. Von einer drohenden humanitären Katastrophe spricht die griechische Regierung und beklagt sich, dass andere Länder einseitig Grenzen schließen würden. Athen droht mit Blockade in der EU. Griechenland kann auch einseitig handeln. Wir werden nicht akzeptieren, zum Libanon in Europa zu werden, zu einem Lagerhaus für menschliche Seelen.
Wenn Griechenland immer wieder betont, dass es nicht möglich ist, die griechische Außengrenze zu schützen, dann muss man sich fragen, ob dort letztendlich auch die Schengen-Grenze sein kann.
Der deutsche Innenminister macht in Brüssel klar, was er von nationalen Alleingängen hält. Nichts. Es kommt nicht oft vor, dass Thomas de Maizière Einblicke gewährt in die Gefühlswelt am großen Verhandlungstisch.
Und wenn dann ein griechischer Minister emotional auftritt und eine österreichische Ministerin und ein deutscher Innenminister und ein Kommissar und mein französischer Freund, dann ist das der Lage absolut angemessen. Wir ringen ja um Lösungen.
Wie angespannt die Situation ist, kann man zum Beispiel hier sehen, an der französisch-belgischen Grenze. Frankreich will Flüchtlingslager räumen, schon ordnet Nachbar Belgien Kontrollen an und schickt Menschen zurück. Für manche ein düsteres Gesamtbild.
Europäische Union in Sachen Migration, wir haben keine Linie mehr. Wir steuern irgendwie in eine Anarchie hinein.
In den kommenden 10 Tagen brauchen wir greifbare und klare Ergebnisse, so die EU-Kommission. Sonst haben wir die Gefahr, das Risiko, dass das ganze System komplett zusammenbricht. Nur noch wenig Zeit also bis zum 7. März, dem Sondergipfel mit der Türkei. Es soll der Tag der Bilanz werden. Die Befürworter der europäischen Lösung, allen voran die Bundesregierung, hoffen auf messbaren Fortschritt.
Wir wollen bis zum 7. März sehen und prüfen und daran mitwirken, dass insbesondere an der Grenze von der Türkei zu Griechenland es zu drastischen, erheblichen, nachhaltigen und sichtbaren Rückgang der Zahlen führt.
An dieser Hürde muss sich die deutsche Regierung jetzt messen lassen. Und wenn es nicht klappt, dann müssten andere Maßnahmen her. Welche? Das will der Innenminister heute noch nicht verraten.
Viele der Flüchtlinge, die es jetzt schon geschafft haben, in Deutschland anzukommen, sind nicht nur heilfroh, Krieg oder Unterdrückung hinter sich gelassen zu haben. Sie genießen oft neu gewonnene Freiheiten, die ihnen in ihrer Heimat verwehrt blieben. Immer mehr Flüchtlinge aus muslimischen Ländern lassen sich christlich taufen, was viele vorher nicht durften. Doch die Täuflinge wecken den Argwohn der deutschen Behörden. Wollen sich die neuen Christen möglicherweise etwa nur Asyl erschleichen? Die Kirche als Schutzengel vor der Abschiebung oder ein ernst gemeintes Glaubensbekenntnis? Claudia Drechsel.
Die nächsten Sekunden werden alles verändern. Benjamin, ein junger Iraner, wurde als Muslim geboren. Jetzt ist er Christ. Getauft wie Jesus im Jordan in einem städtischen Schwimmbad in Hamburg vom Pastor der persisch sprechenden freien evangelischen Gemeinde. Der Übertritt zum Christentum im Iran steht darauf die Todesstrafe.
Bisher hatte ich nicht die Möglichkeit, diesen Weg zu beschreiten. Jetzt beginnt mein neues Leben. Ich bin froh, dass Gott jetzt an meiner Seite ist.
Mehr als 600 Flüchtlinge wollen sich allein in dieser Gemeinde in diesem Jahr taufen lassen. Auch andere Gemeinden berichten von großem Zulauf. Die genaue Zahl der Glaubensübertritte wird bundesweit aber nicht erfasst. Das Freudenfest der Getauften kann Folgen für das Asylverfahren haben. Möglicherweise verbessern die Neuchristen ihre Chancen auf ein Bleiberecht, wenn in ihrer Heimat Christen verfolgt werden. Das BAMF erklärt zum Glaubenswechsel, zur sogenannten Konversion. Sie führt grundsätzlich zur Schutzgewährung, wenn dem Asylbewerber im Heimatland Verfolgung droht. Doch warum jemand die Religion wechselt, lässt sich durch die Anhörungen kaum zweifelsfrei feststellen. Die Entscheider fragen zum Beispiel, wie lauten die 10 Gebote oder wie viele Tage liegen zwischen Ostern und Pfingsten. Gemeinden der Amtskirche sehen diese Praxis kritisch. In eigenen Glaubenskursen will man lieber selbst feststellen, wie ernst es die Taufbewerber mit dem christlichen Glauben meinen.
10 Gebote im Wortlaut oder das Zitieren von bestimmten Bibelstellen. Wir lehnen das deutlich ab, denn der Glaube erschöpft sich nicht in abfragbarem Wissen. Für viel relevanter halte ich beispielsweise die Frage danach, wie stellen Sie sich vor, den Glauben persönlich zu leben?
Auch Benjamin hat seine Motive in einem persönlichen Gespräch mit dem Pastor erklärt. Er sei jetzt Christ aus voller Überzeugung, sagt er, aber er wolle diesen Glauben auch leben können.
Mir ist egal, wo ich hingeschickt werde. Ich weiß nur, für mich ist eine Rückkehr in den Iran unmöglich. Ich möchte in Freiheit leben, ohne dass sich jemand einmischt.
Rund die Hälfte seiner Taufbewerber kommt zunächst, um ihre Chancen im Asylverfahren zu verbessern, schätzt Pastor Albert Babayan. Doch er freut sich über Zulauf. Seine Gemeinde will missionieren und setzt auf die Überzeugungskraft der christlichen Botschaft.
Mittendrin sprechen sie auch davon, sagen, ich bin hierher gekommen wegen meinem Pass, aber ich habe jetzt wirklich Interesse gefunden an dem Glauben und an Christus.
Die Taufe zu verweigern ist für alle christlichen Gemeinden schwierig. Selbst in Abschiebegefängnissen wird getauft. Doch der neue Glaube ist keineswegs ein hundertprozentiger Schutz vor Abschiebung. Auch in den Iran, Benjamins Heimat, werden Christen zurückgeschickt.
Wem wird Asyl gewährt und wem nicht? Mit dieser Frage hat sich heute auch der Bundestag beschäftigt. Die Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Die Abgeordneten haben das umstrittene Asylpaket 2 mit großer Mehrheit verabschiedet. Gegen die Verschärfung des Asylrechts stimmten neben der Opposition auch 30 SPD-Abgeordnete. Künftig sollen Flüchtlinge mit geringer Bleibeperspektive in speziellen Aufnahmezentren beschleunigte Verfahren durchlaufen. Der Familiennachzug für Geflüchtete mit eingeschränktem Schutz wird für 2 Jahre ausgesetzt. In einem gesonderten Gesetz beschloss der Bundestag, straffällige Ausländer schneller auszuweisen. Die Tabakindustrie muss Zigarettenschachteln künftig mit abschreckenden Schockfotos versehen. Der Bundestag hat ein entsprechendes Gesetz beschlossen und damit Vorgaben der EU in nationales Recht umgesetzt. Mindestens 2/3 der Verpackungen müssen danach von Mai an mit Bildern und Warnhinweisen bedruckt werden. Der Opposition geht der Schritt nicht weit genug. Grüne und Linke fordern ein vollständiges Werbeverbot. Der Bundesrat muss der Reform noch zustimmen. Der Gründer und Chef von Facebook, Zuckerberg, und Kanzleramtsminister Altmaier haben in Berlin über den Umgang mit Hasskommentaren im Internet gesprochen. Nach dem Treffen erklärte Altmaier, die Bundesregierung werde genau darauf achten, dass Facebook beabsichtigte Löschmaßnahmen auch umsetzt. Das Unternehmen steht in der Kritik, zu wenig gegen gesetzeswidrige Kommentare in dem sozialen Netzwerk zu unternehmen. Die Deutsche Telekom hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr deutlich steigern können. Verantwortlich dafür waren vor allem gute Geschäfte in den USA. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Die Telekom beweist, dass auch aus einem Sorgenkind was werden kann. Gemeint ist ihre Mobilfunksparte in den USA. Die Telekom wollte diese, weil sie Verluste erzielte, einst verkaufen, doch es fand sich kein Käufer. Dies zwang die Telekom, in sie zu investieren. Siehe da, jetzt erzielt der US-Mobilfunk satte Gewinne. Dank der Tochter T-Mobile USA strahlt jetzt die Mutter Telekom. 2015 stieg der Konzerngewinn um 11% auf mehr als 3 Milliarden Euro. T-Aktionäre können sich freuen. In den vergangenen 3 Jahren hat sich der Aktienkurs nahezu verdoppelt. Auch heute stieg er, denn der Ausblick war ebenfalls gut. Mit rund 15 Euro ist die Aktie immer noch weit von den Zuteilungskursen der diversen Börsengänge entfernt. Doch die Dividende war in all den Jahren so gut wie immer üppig. Jetzt steigt sie sogar von 50 auf 55 Cent pro T-Aktie. Setzt man dies ins Verhältnis zum Kurs, ergibt sich eine Rendite von mehr als 3%. Angesichts der Nullzinsen, die es für andere Anlagen gibt, beachtlich. Der Bund ist nach wie vor zu rund 1/3 an der Telekom beteiligt. Über die Dividende fließen gut 800 Millionen Euro in die Staatskasse.
Die Schlusskurse an den Börsen. Der DAX steigt um 1,8% auf 9.331 Punkte. Auch der Dow Jones schloss im Plus bei 16.697 Punkten. Beim Absturz eines Hubschraubers der Bundespolizei in Bimölen in Schleswig-Holstein sind 2 Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt. An Bord des Hubschraubers vom Typ Eurocopter 135 seien 3 Personen gewesen, teilte die Polizei mit. Die Maschine gehörte zur Fliegerstaffel Fuhlendorf und sei am Abend auf einen Acker gestürzt. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar.
Ab morgen soll in der FIFA eine neue Zeitrechnung beginnen, wenn ein neuer Kopf den größten Sportverband der Welt entgiften soll. Von all den Affären um Korruption und Postenschachereien. Bis heute stieg die Zahl der Mitglieder des Fußballweltverbandes auf 209. Diese Länder sind nicht nur in der FIFA organisiert, sondern auch in 6 Kontinentalverbänden. Wichtigstes Entscheidungsgremium ist der FIFA-Kongress. Und wenn dort morgen ein neuer Präsident gewählt wird, dann hat jedes der 209 Mitgliedsländer eine Stimme. Zwar ist die FIFA offiziell ein harmloser, gemeinnütziger Verein, in Wahrheit aber eine Geldmaschine, die allein 2014 einen Gewinn von 141 Millionen Dollar erzielte und außerdem stolze 1,5 Milliarden Dollar auf der hohen Kante hat. Auf diesem Geld saß bislang die menschgewordene Fußballallmacht Sepp Blatter, dessen Zeit nun abläuft. 5 Kandidaten stellen sich zur Wahl, aber nur 2 haben wohl wirklich die Chance zu gewinnen. Und diese möglichen Nachfolger sind nicht unumstritten, kommen zudem aus demselben Stall. Und ob sie den denn auch ausmisten können, das fragt sich nicht nur Daniel Hechler.
Gianni Infantino auf Stimmenfang bei Afrikas Fußballfürsten in Ruanda. Eloquent, elegant, stets gut gelaunt. Geduldig gibt der smarte Schweizer Interviews, will das Image des arroganten Europäers zerstreuen. Im Gepäck hat er millionenschwere Wahlversprechen. Mehr Teams bei der WM, mehr Sitze im Exekutivkomitee, neue, teure Entwicklungsprojekte. So hat sich schon sein Landsmann Blatter die Stimmen Afrikas gesichert.
Ja, so Herr Blatter war ja auch Europäer, glaube ich. Und die Afrikaner hatten ja auch Herr Blatter gewählt.
Angetreten ist er als Notlösung für Michel Platini. Der Boss der Europäischen Fußballkonföderation startete als Favorit, stolperte dann über eine dubiose Millionenzahlung von Sepp Blatter. Die FIFA-Ethikkommission sperrte beide für 8 Jahre. Hektisch brachte die UEFA ihren Generalsekretär ins Spiel. Ein holpriger Auftakt für Infantino. Der sieht darin keinen Nachteil, im Gegenteil.
Wenn es zum Endspurt kommt, kommt ja der aus dem Schatten rauskommt, hat ja am meisten die besten Chancen zu gewinnen. Also.
Infantino agiert flexibel, ja geschmeidig. Heute gibt er den entschlossenen Reformer. 2013 noch sperrte er sich gegen zentrale Vorschläge einer Reformkommission.
Ich hatte ihm gesagt, das sei ein Rezept für das Scheitern der Reform. Er hat aus meiner Sicht das zentrale Element der zweiten Reformphase mit torpediert.
Im Rennen um den FIFA-Thron liegt er knapp hinter seinem größten Rivalen, Scheich Salman aus Bahrain. Mitglied der Königsfamilie, Chef des asiatischen Fußballverbands. Ein Strippenzieher alter Schule. In Ruanda fädelt er mit dem Präsidenten der Afrikanischen Fußballkonföderation ein Kooperationsabkommen ein. Das ist in der Tat ein bedeutender Tag, an dem unsere großartigen Konföderationen im Geiste von Freundschaft zusammenkommen. Wolkige Formulierungen, Nachfragen sind nicht erlaubt. Verbergen sich hinter dem Deal millionenschwere Geldflüsse?
Es liegt relativ nah, dass jemand, der einem Kooperation verspricht, auch Wohlwollen verdient.
Nachteil Infantino. Die meisten Stimmen Afrikas dürften Scheich Salman sicher sein. Seine Kandidatur allerdings ist überschattet von schweren Vorwürfen. 2011 schlug das Regime in Bahrain Aufstände der Opposition blutig nieder. Mehr als 1000 seien inhaftiert, viele gefoltert worden. Salman habe geholfen, oppositionelle Sportler zu identifizieren und dann weggeschaut, erzählt einer von ihnen. Alle Sportler, nicht nur ich, haben gedacht, Scheich Salman wird uns helfen, was unternehmen. Politische Häftlinge haben zu mir gesagt, der wird dich rausholen. Aber Scheich Salman und der Bahrainische Fußballverband haben nichts gemacht. Gar nichts. Salman bestreitet die Vorwürfe. Distanziert hat er sich von den Gewaltexzessen nicht. Vorteil Infantino. Für einen überzeugenden Neuanfang aber stehen beide nicht.
Tja, was wird aus der FIFA nach der Ära Blatter? Ein Kommentar von Jochen Läufgens vom Westdeutschen Rundfunk.
Morgen Vormittag werden die 207 Wahlmänner der FIFA sogenannte Reformen verabschieden. Kurz danach werden die gleichen Wahlmänner beweisen, dass diese Reformen nichts wert sind, wenn sie Gianni Infantino oder Scheich Salman Al-Khalifa zum neuen FIFA-Präsidenten küren. Hier in Zürich wird klar, dieser Wahlkampf ist nicht besser als zu Sepp Blatters Zeiten. Diese dunkle Ära ist eben nicht vorbei, wie es teure PR-Firmen im FIFA-Auftrag glauben machen wollen. Ein Beleg. In Zürich tritt nun eine der dubiosen Figuren des Weltsports auf und geht für Scheich Salman auf Stimmenfang. Ahmed Al-Sabah, einer, der schon für viele Wahlsieger dreckige Kämpfe ausgefochten hat, pflegt hier die FIFA-typische Hinterzimmerpolitik. Intime Einzelgespräche mit Wahlmännern bis tief in die Nacht. Mit ihm an der Seite dürfte das Präsidentenamt Scheich Salman kaum zu nehmen sein. Dem Mann also, der konkrete Fragen zu Vorwürfen von Menschenrechtsverletzungen, von Folter, aber auch von Korruption nicht konkret beantworten will oder kann. Stattdessen decken seine Londoner Anwälte Medien mit Schreiben ein. Auch wir haben auf unsere Fragen so einen Brief bekommen. Darin wimmelt es von Einschüchterungen. Das ist sie, die FIFA-Transparenz 2016. Gegen diesen Geist hilft keine Reform. Übrigens, der neue FIFA-Präsident wird eine Pressekonferenz geben müssen. Die Kandidaten haben von der FIFA schon Satzbausteine dafür bekommen. Wenn also der neue FIFA-Präsident morgen etwa erzählt, dass er Reformen begrüße und Menschenrechte unterstütze, dann beweist er auch, in den Tagen von Zürich geht es nicht um Reform, sondern um Systemerhaltung.
Jochen Läufgens kommentierte. Fußball gespielt wurde heute auch, und zwar in der Europa League. Noch einmal Nachricht mit Thorsten Schröder.
Der FC Augsburg hat im Rückspiel der Zwischenrunde mit 0:1 beim FC Liverpool verloren und ist damit aus der Europa League ausgeschieden. Liverpool-Trainer Klopp dagegen kann mit dem Einzug ins Achtelfinale weiter von einem internationalen Titel träumen.
Markus Weinziel, der Trainer des FC Augsburg, rümpft die Nase und das hat einen Grund. Vierte Minute und der FC Liverpool bekommt einen Elfmeter zugesprochen. Die Hand von Dominic Kor ist am Ball, aber das ist keine Absicht. James Milner bringt Liverpool 1:0 in Führung. Die Gastgeber sind in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft, aber nicht fehlerfrei. Lukas mit dem zu kurzen Rückpass. Kajubi vergibt die größte Möglichkeit der Augsburger vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel. Augsburg jetzt gleichwertig. Cacaoku schickt Tobias Werner, Liverpools Torhüter Mignolet, Retter in höchster Not. Jürgen Klopp ist nicht begeistert. Seine Mannschaft macht Fehler und verpasst es mehrfach, das erlösende 2:0 zu erzielen. Kapitän Henderson mit der größten Chance. In der Schlussphase muss Liverpool zittern. Freistoß Augsburgs, Stafylidis. Ganz knapp segelt der Ball am Tor vorbei und damit der Traum von der Augsburger Sensation beendet. Jürgen Klopp gewinnt 1:0 mit Liverpool.
Erleichterung und Jubel bei Borussia Dortmund nach dem 1:0 beim FC Porto. Der BVB mit dem 2:0 Hinspielerfolg im Rücken und mit einem Top-Angriff nach 23 Minuten. Zunächst scheitert Reus, aber dann ist Aubameyang zur Stelle mit etwas Glück. Und mit viel Unterstützung von Torwart Casillas erzielt er die Dortmunder Führung. Die beste Chance für Porto hatte Varela kurz vor der Pause, aber Bürki mit toller Parade. Portos Anhang kann's nicht fassen. Nach dem Wechsel passierte nicht mehr viel. Portos Angriffsbemühungen hielten sich in Grenzen. Der BVB geriet nicht mehr ernsthaft in Gefahr. Im Gegenteil, der Sieg des Bundesliga-Tabellenzweiten hätte durchaus höher ausfallen können. Kurz vor dem Ende noch ein Pfostentreffer von Mkhitaryan. Es blieb beim verdienten 1:0-Erfolg und dem damit verbundenen Einzug in die Runde der letzten 16.
Und hier die weiteren Ergebnisse. Bayer Leverkusen gewinnt gegen Sporting Lissabon mit 3:1 und steht damit ebenfalls im Achtelfinale. Der FC Schalke dagegen ist nach einer 0:3 Niederlage gegen Schachtar Donetsk ausgeschieden. Die Achtelfinalbegegnungen werden morgen in Nyon ausgelost.
Alles anders zu machen und die Malerei, wie er sie kannte, gleichsam zu vernichten. Das war das Ziel des spanischen Künstlers Joan Miró. Gelungen ist ihm das eher nicht. Im Gegenteil. Die so typischen Bilder von Miró sind alles andere als tot, sondern höchst lebendig. Nicht nur in den größten Museen der Welt. Jeden zweiten Partykeller schmücken Miró-Poster. Seine schrill bunten Gemälde zieren Teller, Duschvorhänge oder gar Autositze. Miró ist in gewisser Weise zu einem Pop-Art-Künstler geworden, jedenfalls zu einem der populärsten Künstler überhaupt, der nun in einer Ausstellung in der Frankfurter Schirn geehrt wird, sogar mit einem Fan aus der Familie. Alex Jakubowski.
Ist es der Sternenhimmel oder der Blick durch ein Mikroskop? 250 Kilo schwer ist jedes Bild und doch schweben die Werke im Raum. Blau 1 bis 3 heißen die Bilder schlicht und hängen sonst im Centre Pompidou in Paris. Zur Eröffnung heute ist Miros Enkel gekommen. Als Kind hat er den großen Maler besucht, der sonst in Ruhe ohne Familie gearbeitet hat, um nicht abgelenkt zu werden. Als ich in das große Studio auf Mallorca ging und überall diese riesigen Malereien sah, mit den Spritzern in Rot, Gelb und Blau, da war ich total überwältigt von deren Schönheit und der Kraft dieses 85-jährigen Mannes, der all diese unglaublichen, magischen und fantastischen Bilder gemacht hat. Ein halbes Jahrhundert Malerei zeigt die Schau und wirft einen Blick auf einen radikalen Künstler, der schon in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts seinen Strich reduzierte, in der Absicht, die herkömmliche Malerei ermorden zu wollen, wie er sagte.
Miró ging es darum, eigentlich die eingespielten Regeln, die Orthodoxien der Malerei zu überwinden. Je größer die Malerei von Miró wird, desto reduzierter wird seine Formensprache. Also insofern hat er bewusst eigentlich sozusagen das Malerische, die Komposition dann eigentlich zurückgenommen für eine ganz andere, noch viel stärkere Wirkung der Malerei an sich.
Miró malt auf unterschiedlichen Materialien, auf roher Jute oder Sandpapier, Teerpappe oder Faserplatten. Er nutzt Strukturen, die ihn an Wände erinnern, schafft Kunst, die mit unschuldigem Blick vielleicht am besten verstanden werden kann. Ich habe sie verstanden, weil ich ein Kind war. 10 Jahre alt, unausgebildet, ohne Akademie, ohne den protokollarischen, orthodoxen Prozess des Malens mit Perspektive oder Farben und Schatten, einfach naiv.
Protocolarian orthodox process of painting in perspective, in colors and shapes. You are really naive.
Miros Verhältnis zur Wand ist das Hauptthema der Ausstellung. Wandbilder, Weltenbilder. Zur Inspiration starte der Künstler selbst oft auf die leeren Wände seines Ateliers mit dem Ziel, Bild und Raum eins werden zu lassen.
So, und wir blicken jetzt gespannt auf die Wetterwand. Carsten Schwanke, wie wird's?
Auf der Wetterwand sieht es zumindest für den morgigen Freitag und auch für das Wochenende gar nicht so schlecht aus. Die Sonne wird sich immer wieder zeigen. Also recht gute Nachrichten für das letzte Februarwochenende. Ganz andere Nachrichten, vor allem Messdaten, erreichen uns zurzeit allerdings vom Nordpol, von der Eisbedeckung des Arktischen Ozeans. Die Kurve der letzten Jahrzehnte sieht so aus. Diese blaue Kurve bezeichnet die durchschnittliche Eisbedeckung von 1981 bis 2010. Die Daten des Jahres 2016 zeigen, dass wir mit großer Wahrscheinlichkeit einen neuen Negativrekord für die Eisausdehnung am Nordpol für die Wintermonate zu erwarten haben. Zurück zu unserem Wetter. Leicht winterlich ist es ja auch in diesen Stunden, denn noch immer ziehen relativ viele Schauer von der deutschen Bucht von der Nordseeland einwärts, vor allem hier Richtung Hamburg, dann an der Elbe entlang Richtung Sachsen-Anhalt, später weiter Richtung Berlin und Brandenburg. Und mit jedem Kilometer weiter landeinwärts wird aus Regen Schneeregen bzw. Schnee. Hier kann es also glatt werden. Glatt kann es außerdem vor allem im Süden werden, wo es heute tagsüber geschneit hat, denn dort reißt der Himmel auf und die Temperaturen sinken schnell in den frostigen Bereich ab. Deshalb also Vorsicht, aufpassen, Glätte. Gefahr. Morgen Vormittag starten wir aber schon deutlich freundlicher mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Etwas dichtere Wolken kann es am Nordrand der Mittelgebirge geben. Im Norden noch vereinzelte Schnee- bzw. Schneeregenschauer. Aber im Verlauf des Tages wird es auch dort immer trockener. Und so geht es also relativ freundlich durch den Tag. Mit Sonnenschein steigen die Temperaturen verbreitet auf 4 bis 7 Grad. In den Mittelgebirgen liegt die 0-Grad-Grenze bei etwa 500 bis 600 Metern. Der Wind weht dazu im Norden aus westlichen Richtungen, im Süden aus östlichen Richtungen. Und dann blicken wir noch kurz aufs Wochenende. Da sehen wir viel Sonnenschein bei nur wenigen Wolken. Einige Nebelfelder sind auch dabei. Die werden sich meistens auflösen. Die Nachttemperaturen immer frostig. Aber dann steigen die Temperaturen am Samstag auf 5 bis 10 Grad. Am Sonntag im Südosten Bayerns sogar bis auf 13 Grad. Dann allerdings auch schon wieder mit neuen Wolken, die wahrscheinlich Regen bringen. Und zu Wochenbeginn, wir sehen es an der abfallenden Temperaturkurve, auch schon wieder etwas Schnee.
Herzlichen Dank, Carsten Schwanke. Und mit diesen Aussichten verabschieden wir uns. Im Anschluss sehen Sie hier Comedy mit Ladies Night. Und um 0.40 Uhr meldet sich Gabi Bauer mit dem Nachtmagazin. Wir sind morgen wieder für Sie da, wie immer. Bis dann.